heute Abend, da treffe ich mal die Freundin und ich schaue währenddessen nicht aufs Handy. Ich versuche mich wirklich mal nur auf das Gespräch, auf dieses gemütliche Abendessen zu fokussieren. Oder dass ich mir sage, ich mache jetzt 30 Minuten Fokus-Time, nur diese eine Sache und track nicht noch die drei anderen Dinge im Hintergrund. Also so ganz kleine Vorhaben und dann schaue ich mal, wie das gelingt. Und da auch immer mit so einer gewissen Selbstfürsorge bei sich zu bleiben, sich nicht unter Druck zu setzen, wenn es nicht klappt, weil wir sind alle nur Menschen, wir sind häufig tierisch gestresst unter Druck und es gelingt nicht immer, auch mit dem Loslassen. Und wir wissen aus der Forschung, dass diese Akzeptanz auch von Anspannung, von nicht loslassen können, dass das eigentlich paradoxerweise die Grundlage ist, damit das dann auch gelingt.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast mit deiner Lieblingspsychologin für alle Themen rund um mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Ich bin Eva, schön, dass du wieder da bist. Wenn ich nicht alles halte, dann fällt alles auseinander. Der Modus kommt dir vielleicht bekannt vor, mir zumindest kommt er sehr bekannt vor und dahinter steckt natürlich ein ganz großes Kontrollbedürfnis. Und Kontrolle erstmal ist ja ein menschliches Urbedürfnis und auch irgendwo nachvollziehbar, dass wir sie gerne haben, ne? Weil Kontrolle gibt uns ja irgendwo auch Orientierung, es gibt uns Leitplanken und weil ja irgendwie unsere Welt auch gefühlt immer schneller, immer höher, immer weiter, immer voller wird, brauchen wir auch ein Stück weit Kontrolle. Aber manchmal ist Kontrolle ja auch trügerisch, ne? Weil sie uns ja irgendwie auch den Eindruck vermittelt, dass wir alles beeinflussen könnten, indem wir uns nur einfach noch ein bisschen mehr anstrengen und noch diesen und jenen Tipp auch noch befolgen. Und dann sitzen wir wieder zurück am Steuer. Aber das ist nur zu einem gewissen Grad natürlich so, ne? Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gemerkt, ne? Wenn du vielleicht versuchst, irgendwas total krampfhaft zu kontrollieren und wirklich alles dafür getan hast, 100% ausgeschöpft und trotzdem ist dann vielleicht irgendwas anders gelaufen, weil einfach andere Variablen noch mit im Spiel sind, ne? Und was auf jeden Fall für unsere Psyche problematisch wird, ist, wenn wir in dieser ja sehr dynamischen und vielleicht auch manchmal unsicheren Welt, in der wir sind, versuchen, immer fester zuzugreifen und uns dabei so fast verkrampfen. Ich neige da auf jeden Fall manchmal zu, um hier ehrlich zu sein. Und in dieser Folge habe ich jetzt mit einer ganz tollen Expertin gesprochen und wir reden darüber, was uns wirklich Stabilität gibt, ne? Dass es nicht unbedingt immer die Kontrolle ist. Gerade dann, wenn wir eben in einer Welt sind, die sich vielleicht nicht immer 100% kontrollieren lässt. Auch warum Loslassen nicht unbedingt bedeutet, aufzugeben oder zu resignieren und auch, wie wir es schaffen, bei uns zu bleiben, wenn eigentlich so außen an alles an einem zieht und jeder was von einem will und man manchmal selber gar nicht mehr so richtig weiß, was will ich eigentlich, was macht das eigentlich mit mir und wie man da besser innehalten kann. Ich freue mich auf dieses Gespräch und damit stelle ich euch mal meinen heutigen Gast vor. Professor Dr. Eva Asselmann ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam. Und in ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Frage, warum denn der Versuch, alles unter Kontrolle behalten zu wollen, eigentlich oft in Erschöpfung mündet und was Menschen in einer ja immer komplexeren Arbeitswelt eigentlich handlungsfähig hält. Eva macht ihre Forschung auch in ihren Büchern über psychologische Selbstführung für andere zugänglich. Einige ihrer Werke sind zum Beispiel Woran wir wachsen, finde ich einen sehr schönen Titel übrigens, Easy Relax und auch ganz neu erschienen Too Much, also alles zu viel. Und genau darüber sprechen wir heute auch. Was können wir tun, wenn alles zu viel ist? Wir genau deshalb vielleicht auch alles kontrollieren wollen, aber vielleicht doch besser loslassen sollten. Herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du da bist.
Hallo Eva, ich freue mich sehr über die Einladung.
Du, im Job und im Alltag haben ja viele Menschen so die Situation, dass sie denken, oh, wenn ich jetzt nicht alles im Blick behalte, dann entgleitet es mir einfach. Ne? Wenn ich jetzt hier nicht alles strenger weiterziehe, wenn ich es nicht alles organisiert halte, dann könnte mir das alles auseinanderfallen. Und da steckt ja, finde ich, ein Stück weit auch gesunde Verantwortung drin, ne? Dass man weiß, okay, das ist wichtig, dass ich diese Verantwortung trage, aber eben manchmal kann es auch in so ein übertriebenes Kontrollbedürfnis kippen. Woran kann ich das unterscheiden? Ist das Verantwortung, gesunde Verantwortung oder ist das ein übertriebenes Kontrollbedürfnis, was ich hier gerade habe, um alles irgendwie festzuhalten, krampfhaft?
Die Grenzen sind natürlich fließend, das macht es auch so schwer.
Ja.
das zu erkennen. Die Frage ist erstmal, was ich eigentlich kontrolliere, weil es gibt Dinge, da bin ich für verantwortlich, da macht es absolut Sinn, das bis aufs Kleinste zu tracken. Es gibt aber auch ganz viele Dinge, die erstmal deutlich wichtiger erscheinen, als sie tatsächlich sind. Also dieses Unterscheiden können zwischen wirklich wichtig und Medium versus redundant, das wird immer wichtiger in unserer reizüberfluteten Welt. Und dann ist es häufig so, wenn wir versuchen, sehr stark zu kontrollieren, dass wir sehr starr werden, dass wir uns auf Kleinigkeiten fixieren und dadurch das große Ganze aus dem Blick verlieren und Beweglichkeit einbüßen. Und gerade die brauchen wir aber in einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch rasanten Wandel.
Ja, und kannst du sagen, woran ich das so im Alltag nochmal mehr bemerke? Du hast jetzt gesagt, so, ne, ich habe so das Gefühl, ich hänge mir vielleicht an Details auf, aber gibt es vielleicht auch noch andere Aspekte, wo wir das Gefühl haben, vielleicht erschöpft es mich sogar, ne? Also was sind so ganz konkrete Anzeichen im Alltag?
Im Arbeitsalltag zum Beispiel, dass du dich an E-Mails aufhängst, da Ewigkeiten rumformulierst, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig ist und dich da in Dingen verlierst, was gleichzeitig bedeutet, dass du wenig Zeit hast für Wesentliches oder für Neues, Dinge, die du eigentlich steuern und mitgestalten könntest. Und körperlich zeigt sich das häufig durch starken Stress, dass wir also nicht mehr abschalten können, dass wir sehr negativ denken, uns da festbeißen an der einen E-Mail oder dem einen Meeting oder der einen Kleinigkeit und da auch so die Leichtigkeit verlieren, dass wir zum Beispiel in der Freizeit permanent an die Arbeit denken, dass wir abends nicht einschlafen können, weil dieses Loslassen immer schwerer fällt.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Arbeitskontext und zwar, vielleicht habe ich eine Person, die ist neu im Team oder die ist vielleicht auch noch nicht so erfahren und ich gebe jetzt eine Aufgabe an die ab und merke jetzt aber trotzdem, ne, dass ich da dranbleibe, dass ich nachfrage, mitdenke. Und das ist ja ein schmaler Grat, ne? Weil zum gewissen Grad ist das sicherlich richtig und wichtig, weil die Person muss eingearbeitet werden oder sie hat noch nicht so viel Erfahrung. Aber auf der anderen Seite kann das ja auch so ein bisschen Micromanagement sein. Kannst du da sagen, woran würde ich einen Unterschied bemerken?
Ja, gerade am Anfang ist dieses Tracking natürlich irgendwo wichtig. Jemand, der da aber graduell loslässt, würde dieser Person so ein bisschen mehr Freiräume lassen, Stück für Stück. Also man kann ja erstmal eine Aufgabe jemandem mitgeben, die der erstmal alleine löst. Und dann, wenn da Schwierigkeiten sind oder so, kann man immer noch einspringen. Also Stück für Stück diese Verantwortlichkeiten erhöhen, auch wenn man das im Blick behält und da ist, falls etwas nicht gelingt. Und dann geht es ja gerade im Führungsalltag viel darum, jemand anders eine Kompetenz zu übertragen. Also zum Beispiel bei einem Text, da kann ich entweder den selber perfekt machen und versuchen, demjenigen die Aufgabe schon halb wieder zu entreißen. Oder ich kann mit dem auf so einer Metaebene darüber sprechen, was schon gut ist, was vielleicht immer noch ausbaufähig und dem diese Metakompetenzen mit auf den Weg geben. Also es geht da sehr viel um diese Befähigung, dass ich jemand anderen anleite, wie er selbst immer eigenständiger arbeiten kann. Und das ist für mich so ein verantwortungsvolles Loslassen.
Ich dachte jetzt gerade bei dem Textbeispiel so, jetzt zum Beispiel nicht im Dokument direkt Sachen anders schreiben, ne? Das wäre quasi ein direkter Eingriff, da mache ich selber, sondern zu abstrahieren, zu sagen, in diesem Absatz ist die Argumentationslinie für mich jetzt gerade noch nicht klar. Überleg nochmal, wie du vielleicht da mehr Klarheit reinbringen kannst.
Ja, genau.
Ne? Das wäre so eine Metaebene vielleicht.
Ja, beziehungsweise man kann natürlich schon das auch beispielhaft mal machen, dann ein, zwei Absätzen. Gerade am Anfang ist es ja gut, wenn man nicht nur Meta hat, sondern auch irgendwie mal ein konkretes Beispiel, was soll ich eigentlich tun. Dann aber versucht genau zu erklären, warum habe ich das denn jetzt geändert oder was sind so diese Hintergründe, damit diese andere Person versteht, lernt und das irgendwann eigenständig umsetzen kann. Oder auch so E-Mails. Es geht ja häufig in einem Team auch um eine Außenkommunikation. Da möchte man sich natürlich nicht blamieren, wenn jetzt jemand nach außen eine E-Mail schreibt und das ist total schräg. Und da kann man schon jemandem diese Aufgabe übertragen, dass er einem vorher die E-Mail mal zeigt, dass man gemeinsam überlegt, wie müsste das denn anders aussehen und diese Person nach und nach die Fähigkeit erwirbt, wie kommuniziere ich denn nach außen, wie mache ich das so, dass das einen guten Eindruck hinterlässt. Also jemanden, wie es ja auch bei Kindern ist, dass man Stück für Stück jemand auf dem Weg begleitet in die Eigenständigkeit und dem dann die notwendigen Kompetenzen mit an die Hand gibt.
Ja. Du plädierst ja in deinem neuen Buch Too Much dazu, mehr loszulassen, ne? Weil wir, also gerade weil wir so eine volle, so eine dynamische, so eine komplexe Welt haben, ne, tendieren wir ja eigentlich dazu, eher noch mehr zu kontrollieren und noch genauer hinzuschauen. Und du sagst, okay, eigentlich sollte man genau dann eher loslassen. Woran erkenne ich das denn, dass ich gerade wirklich loslasse, gehen lasse und vielleicht eben nicht in so eine Resignation rutsche? Das gibt's ja auch, ne? Dass du sagst, oh, jetzt mache ich einfach, jetzt ist mir einfach alles egal. Das ist aber, finde ich, mehr so eine patzige Resignation, als dass es ein wirklich echtes inneres Loslassen ist.
Ja, es geht vor allen Dingen um die Balance, das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung, dass ich Dinge mit Drive verfolge, da wirklich anpacke, das auch tracke im Detail. Das ist ja so, wenn man ambitioniert ist, wenn man Ziele hat, dass ich aber gleichzeitig auch Phasen schaffe, in denen ich mich erholen kann, in denen ich wieder auftanken kann, dass ich bei anderen Dingen weniger verkrampft bin, vielleicht auch damit umgehen kann, dass gewisse Dinge nicht so laufen, wie ich das möchte. Mir zum Beispiel am Wochenende Freiräume schaffe, wo ich wirklich mal entspanne und nicht an die Arbeit denke. Und mir immer wieder auch überlege, wo investiere ich meine Energie und wo darf ich auch loslassen und abgeben an andere. Und das ist, wie gesagt, ganz viel verbunden mit Prios erkennen und setzen.
Ich finde, da ist eigentlich auch ein schöner Marker zu merken, woran würde ich das denn merken, dass ich wirklich loslasse? Also wo ist das spürbar? Wie du hast gerade gesagt, ne, am Wochenende kann ich wirklich mal entspannen. Das kann man sich natürlich einerseits vornehmen, ist die Frage, ob das dann wirklich passiert. Oder ich setze eben, ich stelle die Weichen dafür in der Woche und merke, ah, okay, ich konnte wirklich loslassen, weil ich am Wochenende jetzt gespürt habe, ich habe wirklich mal einen ganzen Tag gar nicht an die Arbeit gedacht. Das heißt, irgendwas an diesem Loslassen davor wird irgendwie gefruchtet haben. Ne? Muss man wahrscheinlich auch so ein Stück weit beobachten über die Zeit, oder?
Genau, und da rutschen wir sehr schnell auch wieder in so eine Performance-Falle, wenn wir uns das loslassen, das wie so eine Aufgabe, wie so ein Projekt vornehmen und dann merken, es klappt nicht, uns noch mehr unter Druck setzen und so weiter. Das ist ja kontraintuitiv, wie beim Einschlafen, wenn du dich total unter Druck setzt, dass du jetzt unbedingt einschlafen willst. Ich glaube, das kennen wir alle, das klappt dann nicht. Und es hilft sehr, sich das im Kleinen so liebevoll vorzunehmen, dass ich mir zum Beispiel sage, heute Abend, da treffe ich mal die Freundin und ich schaue währenddessen nicht aufs Handy. Ich versuche mich wirklich mal nur auf das Gespräch, auf dieses gemütliche Abendessen zu fokussieren. Oder dass ich mir sage, ich mache jetzt 30 Minuten Fokus-Time, nur diese eine Sache und track nicht noch die drei anderen Dinge im Hintergrund. Also so ganz kleine Vorhaben und dann schaue ich mal, wie das gelingt. Und da auch immer mit so einer gewissen Selbstfürsorge bei sich zu bleiben, sich nicht unter Druck zu setzen, wenn es nicht klappt, weil wir sind alle nur Menschen, wir sind häufig tierisch gestresst unter Druck und es gelingt nicht immer auch mit dem Loslassen. Und wir wissen aus der Forschung, dass diese Akzeptanz auch von Anspannung, von nicht loslassen können, dass das eigentlich paradoxerweise die Grundlage ist, damit das dann auch gelingt.
Sprichst du eine ganz wichtige Sache an, du hast gerade jetzt schon zwei Kleinigkeiten genannt aus dem Alltag. Gibt es noch irgendwie andere, ja, kleine Loslassexperimente, die du vielleicht sehr angespannten Menschen empfehlen kannst, die sehr dazu neigen, eben alles kontrollieren und festhalten zu wollen?
Wir sind ja häufig im Außen, dass wir sehr über Vergangenes grübeln, was nicht so gelaufen ist, wie wir es gewollt hätten, oder dass wir uns sehr viele Sorgen machen über Probleme in der Zukunft. Und da dürfen wir uns ganz sanft ins Hier und Jetzt zurückholen, indem wir uns zum Beispiel ganz kurz grounden, also uns überlegen, was sind denn drei Dinge, die ich gerade sehe, zwei Sachen, die ich höre und eine Sache, die ich spüre auf der Haut, zum Beispiel der Stoff oder der Boden unter den Füßen. Das ist so eine ganz leichte
Liebe ich die Übung.
Mal Übung, ja, um sich wieder zurückzuholen. Und dann hilft es sehr, kurz rauszugehen, die Situation zu verlassen. Ich kenne das auch, man sitzt irgendwie am Laptop und dann kommen da, manchmal kommt das ja sowieso ein, irgendwie eine Weile kommen keine E-Mails, es ist ruhig und dann kommt so ein Schwall an Nachrichten mit negativen Dingen, Problemen, überall soll man direkt reagieren. Und klar kann man da nicht loslassen und ist angespannt und da hilft es sehr, die Situation kurz zu verlassen. Zum Beispiel einmal kurz um den Block gehen oder auch nur ans Fenster treten, ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Das kann uns erden und dazu beitragen, dass wir wieder so eine gewisse Entspannung haben, mit der wir dann überlegt handeln und Probleme lösen können.
Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute jetzt sagen, so ja, diese Zeit habe ich nicht oder dieses, also mein Alltag ist so voll, ich kann nicht einfach mal entschleunigen, so, ne? Ich kann das nicht in so einem Befehlston, das machst du jetzt mal machen. Und da kommt ja wieder dieser innere Druck ins Spiel, ne? Eigentlich will man und dann setzt man sich unter Druck und man weiß eigentlich, wie geht das so für mich nicht oder es erscheint mir unmöglich. Wie kann ich diesen Druck rausnehmen, dass ich mir das eigentlich auch noch als Aufgabe setze, loslassen zu wollen?
Ja, es ist dieses ganz klassische. Ich erlebe das auch in jedem Stressmanagement-Seminar. Diejenigen, die am gestresstesten sind, sagen meistens, boah, ich habe dafür leider keine Zeit, zu viel Stress. Und das ist genau die Krux. Wir wissen das auch aus der Forschung. Je gestresster wir sind, desto schwerer fällt uns das, zu erkennen, wann bräuchte ich denn eine Pause? Wann ist mein Akku leer? Wann muss ich denn wieder auftanken? Und wir können natürlich versuchen, frühzeitig so Phasen einzubauen, so regelmäßige Routinen, sich zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt mittags abends, sich zum Beispiel zu sagen, mittwochs abends, dann nehme ich mir eine halbe Stunde für meinen Sport, damit ich gar nicht erst in diese super krass stressige Phase komme. Oder auch, dass ich mir das wirklich immer wieder klar mache, diese kleine Pause wird langfristig ja meine Performance eher erhöhen. Also es erscheint wie eine Zeitverschwendung, aber wenn ich da völlig kopflos irgendwelche E-Mails raushaue, die gar nicht Hand und Fuß haben und die Situation noch chaotischer machen, verschlimmern wir ja häufig den Stress im Außen. Und dieses Ruhigsein, die Situation überblicken können, überlegt zu handeln, ist eigentlich das Fundament dafür, dass wir langfristig nicht in den Stress kommen, dass die Dinge laufen. Und ich glaube, schon allein diese theoretische Erkenntnis, die hilft sehr. Und dann kann man das mal in so einer ganz kleinen Situation ausprobieren. Also das nächste Mal, wenn einen da alles förmlich überrollt am Schreibtisch, dass ich nicht sofort reagiere und mir sage, so jetzt 2 Minuten stelle ich mich wirklich ans Fenster und atme mal ganz gelassen ein und aus, fokussiere mich nur auf den Himmel und dann setze ich mich wieder hin und schaue mal, welchen Unterschied das macht.
Für mich übrigens auch da ein ganz großer Gamechanger. Manchmal entsteht ja so eine Lücke im Kalender, zum Beispiel weil ein Termin abgesagt wird spontan ne, oder weil ich selber irgendwas umschiebe. Und was ich extrem, für mich wirklich ein cooler Gamechanger war, diese Lücke erstmal so stehen zu lassen. Weil wir tendieren ja oft dazu, die sofort zu füllen. So, oh, da kann ich ja dann das und das machen. Oder ne, dass ich dann quasi so hypereffizient sein möchte und sofort aus dieser Zeit was machen will. Und ich inzwischen einfach ganz oft sage, okay, ich lasse das erstmal so stehen, weil oft verschafft mir das dann halt die Zeit, um vielleicht mal ganz kurz mich dann doch 10 Minuten länger mit einer Sache zu befassen, weil ich weiß, ich habe hinten raus die Flexibilität. Oder weil ich dann weiß, ach, jetzt kamen hier doch noch spontan irgendwelche Sachen rein. Voll gut, ich kann mich dem jetzt auch direkt widmen, ohne dass ich heute Abend sonst das Gefühl gehabt hätte, um 18 Uhr irgendwie die Hälfte ist liegen geblieben. Also Lücken im Kalender einfach mal stehen zu lassen, das ist was so Schönes. Auch weil es ist wie so ein Geschenk an sich selbst eigentlich. Ne?
Ja, mega. Ja. Wir fühlen das so häufig mit so sinnlosen Dingen, dass wir dann zum Beispiel bei Social Media endlos rumscrollen. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, weil diese Zeitarmut, dieses vermeintliche, ich habe ja keine Zeit, liegt häufig auch daran, dass wir viel Zeit mit Belanglosigkeiten verplempern. Und auch da dürfen wir uns mal beobachten und mal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn ich mein Handy abends um 8 Uhr beiseite lege und mich wirklich mal auf das Hier und Jetzt fokussiere, ein Buch lese oder auch in so einer Lücke, die du gerade genannt hast. Wenn ich da jetzt nicht sinnlos irgendwo surfe und kommentiere und like und so weiter, sondern mich wirklich mal mit mir und jetzt befasse, vielleicht kurz rausgehe und wieder auftanke.
Ja, und halt nicht alles auch mit irgendwas Produktivem gefüllt sein muss, ne? Genau. Miriam Junge hatte ich hier mal zu Gast, die hat ja mal ganz schön gesagt, wasting time is not wasted time. Also manchmal sich einfach mal der Zeit hinzugeben, heißt noch lange nicht, dass sie dann verschwendet ist.
Ja. Voll.
Loszulassen heißt ja oft auch, dass man Unsicherheiten wieder bewusster aushalten will. Und jetzt ist ja Kontrolle eigentlich der Versuch, die Unsicherheiten irgendwie weniger zu machen und wieder mehr Sicherheit reinzubringen. Wie kann uns das gelingen, damit ich jetzt nicht irgendwie aus Reflex dann, oder erstmal zum einen, wie kann es uns gelingen? Und zum anderen, wie schaffen wir es, dass wir nicht doch aus Reflex dann wieder in so einen Aktionismus rutschen oder in Rückzug? Ne? Also zum Beispiel, du kriegst jetzt vielleicht ein kritisches Feedback von irgendeiner Person und du willst vielleicht eigentlich sofort
antworten, ne, und dich vielleicht rechtfertigen, oder du gehst in total den Rückzug und sagst, oh ja, okay, ist mir jetzt alles egal, dann ignoriere ich diese Person jetzt einfach, weil du vielleicht eben nicht weißt, wie wirkt sich dieses Feedback auf unsere Arbeitsbeziehung aus, auf unsere persönliche Beziehung und diese Unsicherheit, wie kann man die einfach mal stehen lassen?
In den Beispielen, die du genannt hast, hilft vor allen Dingen das Innehalten, dass ich nicht reflexhaft versuche, das wegzuwischen, sondern wirklich mal kurz überlege, okay, es geht mir gerade nicht gut mit diesem Feedback, das geht sehr nah. Was passiert hier eigentlich in mir? Was sind das konkret für Gedanken, die da in mir aufkommen oder auch Gefühle? Warum trifft mich das gerade so? Und diese Gefühle, die verändern sich ja auch mit der Zeit. Und das mal so ein bisschen beobachten, einordnen und dann später handeln. Gerade so Misserfolgserlebnisse, die tun ja teilweise unheimlich weh, weil die an unserer Identität rühren, gerade wenn jemand anders uns so sozial negatives Feedback gibt. Aber eigentlich sind gerade diese ja kleinen Painpoints im Alltag die Dinge, wo wir unheimlich viel lernen können. Entweder über Menschen, wie Konflikte zustande kommen, warum der andere vielleicht so reagiert hat, oder auch Missgeschicke, Fehler. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich mich nicht optimal verhalten habe? Was kann ich daraus lernen fürs nächste Mal? Und das ist im ersten Augenblick unheimlich schmerzvoll oder kann es sein, hilft uns aber eigentlich enorm, uns zu entwickeln. Und dafür brauchen wir diese Pause, die bewusste Reflexion, dass wir auch bereit sind, den Schmerz oder die Unsicherheit, dieses Unwohlsein auszuhalten, anstatt es direkt wegzuwischen und weiter in diesen Aktionismus zu gehen. Und das ist auch der Schlüssel zur Unsicherheit, das erstmal spüren. Ich bin gerade unsicher und ich habe wahnsinnige Angst. Aber dennoch, wie kann ich das denn aushalten oder wie kann ich weitergehen und sich zu konfrontieren mit dem Gefühl? Es war unheimlich wichtig, das auch erstmal so zu benennen. Viele können ja gar nicht sagen, ich fühle mich unsicher und deswegen tue ich das. Also die agieren ja eher reflexhaft. Und wenn ich für mich klar habe, ich bin eigentlich gerade sehr unsicher oder ich merke gerade, das macht mir eigentlich total Angst, dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich genau mit dieser Angst um? Was wäre zum Beispiel das Worst-Case-Szenario? Da merken wir meistens schnell, dass das Worst-Case-Szenario sehr unrealistisch ist. Und im zweiten Fall, selbst wenn das eintritt, wie könnte ich denn dann immer noch handeln? Und da bemerken wir dann häufig, es gibt selbst dann noch Spielräume. Also dieses sich das Schwarzmalen oder diese Angst, das ist häufig sehr diffus. Es ist auch nicht immer rational. Und wenn wir versuchen, das so konkret zu packen, was beschäftigt mich da eigentlich so? Und was könnte ich tun, wenn das eintritt? Nimmt dem Ganzen diese Schwere und führt dazu, dass wir uns wieder handlungsfähiger fühlen.
Ja. Ich habe gerade nochmal gedacht, wie ist das jetzt, sag ich mal, mit so großen weltpolitischen Unsicherheiten? Ne? Am Ende muss man einfach sagen, ne, wir haben gerade mit irgendwie verschiedensten Kriegen zu tun, wir haben eine unsichere Weltlage, wirtschaftlich ist es schwierig. Und von der Klimakrise mal ganz zu schweigen, worauf wir eigentlich hinsteuern. Also es gibt ja einen Haufen von Gründen, warum es absolut legitim ist, dass wir uns unsicher fühlen. Wie können wir denn mit so großen Unsicherheiten umgehen? Weil das, was du gerade erzählt hast, das assoziiere ich persönlich sehr mit so kleinen Unsicherheiten im Alltag, ne? Oder was ich jetzt gerade in einer Beziehung mit einem Gegenüber erlebe, Kollegin, Kollege, Partner, was auch immer. Aber bei so großen weltpolitischen Themen kann das, glaube ich, mal noch unkontrollierbarer sich anfühlen und auch noch einschüchternder. Hast du da total Tipps, wie man damit umgehen kann?
Ja, die Krux da ist ja zu letzten Endes als Einzelne uns machtlos und ohnmächtig fühlen. Also dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, das ist so kraftvoll. Und da hilft es erstmal, sich mit anderen darüber auszutauschen, also wirklich darüber zu sprechen, über diese Sorgen, die Ängste, weil schon allein dieser Austausch, ich bin nicht allein damit, ich habe das mal in Worte gepackt, da ist jemand, der mir zuhört, der das gemeinsam mit mir trägt, hilft enorm. Das wissen wir auch aus der Forschung, dieses soziale Rückgrat ist häufig das A und O in Krisenzeiten, in unsicheren Zeiten. Und zum Zweiten ins Handeln kommen. Also ich kann als Einzelner jetzt nicht die Klimakrise stoppen, aber ich kann mir schon überlegen, wie kann ich mich denn engagieren? Und selbst wenn es nur eine ganz kleine Sache ist, dass ich mich zum Beispiel in einem Verein dafür stark mache, dass irgendwelche Informationen verbreitet werden oder dass man Dinge recycelt, was auch immer, schon diese Kleinigkeiten, die signalisieren unserem Gehirn, ich kann etwas tun, ich bin nicht vollkommen machtlos und das fühlt sich dann schon deutlich besser an.
Ja, nachvollziehbar. Vor allen Dingen auf die kleinen Dinge sich konzentrieren, die halt im aktuellen Wirkungsraum liegen. Ja, ja. Jetzt bist du ja auch vor allen Dingen Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Ich habe mich jetzt gefragt, gibt es bestimmte Persönlichkeiten, die mehr dazu neigen, kontrollieren zu wollen oder die vielleicht auch leichter loslassen können? Vielleicht kannst du, wenn es geht, eine Typisierung machen tatsächlich.
Ja, die gibt es tatsächlich. Wenn wir mal bei den großen Persönlichkeitsmerkmalen bleiben, dann ist ein Faktor die emotionale Stabilität. Also Menschen, die sehr emotional stabil sind, sind in der Regel stressresistent, die bleiben auch in turbulenten Zeiten gelassen, bewahren einen kühlen Kopf. Und Menschen, die emotional instabiler sind, die tendieren eher zu Sorgen, Grübeleien, Angst, depressiven Gefühlen und so weiter. Und die tun sich natürlich schwerer damit, in einer Stresssituation dann gelassen zu agieren, loszulassen und krallen sich da eher fest, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Dann spielen so Dinge wie Perfektionismus eine Rolle. Menschen, die sehr hohe Leistungsstandards haben für sich und für andere, die nehmen natürlich minimale Abweichungen schon stärker wahr. Die tun sich auch schwerer damit, Fehler zu integrieren und zu akzeptieren. Und dieser Druck, ich muss alles perfekt machen, der führt häufig paradoxerweise dazu, dass die Dinge dann eher kippen und auseinanderlaufen. Das sind so zwei wesentliche Merkmale.
Ja. Ja, voll gut auch nochmal zu wissen, weil ich glaube, es ist ja immer eine Sache, hey, welcher Situation bin ich gerade, aber auch auf was für eine Persönlichkeit fällt das Ganze und wird dadurch vielleicht eben besonders verstärkt oder vielleicht habe ich dadurch auch einen besonderen Airbag, der mich schützt, ne, weil ich eben vielleicht zum Beispiel eher emotional stabiler bin. Wunderbar.
Und was ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist, ist die Ambiguitätstoleranz, etwas sperriges Wort, meint aber, wie gut kann ich denn mit Mehrdeutigkeit umgehen? Es gibt Menschen, die haben ein ganz großes Bedürfnis nach Klarheit, die wollen wissen, wie die Dinge sind und erwarten klare Antworten. Und gerade das ist in einer so komplexen, unsicheren und auch mehrdeutigen Welt natürlich selten möglich. Es gibt krass komplexe Zusammenhänge, selbst Experten sind sich uneinig, niemand weiß, wie der Klimawandel sich nun weiterentwickeln wird und so weiter. Und wenn ich jemand bin, der eine geringe Ambiguitätstoleranz hat, also das schwerer aushält, bin ich dann natürlich auch belasteter.
Ja. Gibt es irgendwie Wege, wie man das rausfinden kann, wie ambiguitätstolerant man wirklich ist? Also so klassische Tests oder Fragen, die man sich da stellen kann zur Selbstverortung? Ja,
da gibt es tatsächlich klassische Fragebögen, mit denen man das so ein bisschen screenen kann. Ich kann mich aber auch im Alltag mal beobachten und schauen, bei Situationen, die unklar sind oder auch offenen Situationen, wenn sich jetzt jemand vielleicht noch nicht festgelegt hat oder es ist noch offen, ob man sich trifft oder ein Zusammenhang ist nicht deutlich, wie schwer oder leicht fällt mir das denn, das so stehen zu lassen, ohne unbedingt eine eindeutige Antwort haben zu wollen.
Ja. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass dieses Loslassen, von dem du sprichst, auch die kleinen Loslassexperimente, dass die fruchten. Woran würde ich das langfristig merken? Woran würde ich spüren, ich bin da wirklich durch eine Transformation persönlich gegangen und ich habe mich dahingehend weiterentwickelt?
Vor allen Dingen an so einem stärkeren Gefühl von innerer Stabilität, dass ich spüre, dass mich so Turbulenzen im Alltag, die jetzt nicht so laufen, wie ich mir das wünschen würde, dass die mich innerlich weniger aus dem Gleichgewicht bringen und ich trotzdem ruhig bleibe, auch wenn da irgendwas aufgeploppt, und dass ich so eine stärkere innere Flexibilität habe, dass ich also beweglich bleibe, dass ich vielleicht erstmal innehalte und mir überlege, was mache ich denn jetzt in dieser Situation und mein Leben dann etwas stärker gestalte, weil gerade wenn wir gestresst sind, sind wir in so einem reflexiven Modus. Ich versuche da ganz reflexhaft die E-Mail zu beantworten, um direkt das Problem zu lösen, und wir reagieren dann häufig nur noch. Und jemand, der gelassen ist, der es lernt loszulassen, der hat wieder innere Kapazitäten, um selbst zu gestalten. Dass ich zum Beispiel eine Idee habe und mir überlege, wie könnte ich die denn jetzt in die Tat umsetzen und mir dafür auch einen Freiraum schaffe, damit diese Idee wachsen darf. Dass ich selber aus Eigeninitiative Dinge anstoße, vielleicht jemandem eine E-Mail schreibe, hey, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Ich habe da eine einen coolen Gedanken und mich würde interessieren, was du darüber denkst. Also diese Gestaltungsräume, das eigene Leben zu lenken, auch wenn da viele äußere Zwänge und Einflüsse sind, die mich vielleicht triggern könnten, das ist so ein ganz gutes Indiz. Und das ist häufig dann auch so eine Aufwärtsspirale, weil wenn ich diese Erfahrung mache, ich kann gestalten, auch wenn ich nicht alles steuern kann, dann wächst die eigene Selbstwirksamkeit.
Ja, ich habe das ganz oft, wenn ich merke, dass ich Situationen mehr genießen kann und dass ich sie ganz anders auskosten kann. Also mal ein ganz banales Beispiel. Wir haben eine Party organisiert und wenn dann Gäste da sind, es waren sehr viele Gäste, dann fragt dich irgendwie jeder, wo sind hier die Gläser, wo ist das, kann ich hier das finden? Wo? Also ne, du bist irgendwie die ganze Zeit eingebunden, ich jedenfalls. Und ich bin dann auch noch so ein Micromanager und versuche das alles dann auch noch irgendwie zu managen und zu regeln und die Antworten zu finden und für alle irgendwie da sein und die Tür zu öffnen und pipapo. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich nehme mich jetzt hier komplett raus. Ich gehe einfach raus auf die Terrasse. Ich setze mich da in eine Ecke, wo ich so richtig fast eingeschlossen bin, weil so viele Personen um mich rum sind, dass es wirklich schwer ist, da rauszukommen. Also muss ich mich erstmal da durchfädeln und so weiter. Und habe dann gemerkt, ach cool, jetzt, wo ich hier mal wirklich mehr als eine Stunde sitze, kann ich mich auf die Gespräche einlassen. Da bin ich ganz im Hier und Jetzt. Da genieße ich gerade diese Zeit hier total und bin nicht innen drin nur am Managen und irgendwie Menschen Antworten geben und so weiter. Und das hat mir zum Beispiel voll geholfen, das mal zu erkennen. Ah, okay, natürlich durch die vermeintliche Kontrolle, durch das Micromanagement versuche ich eigentlich mehr Genuss reinzubringen, damit ich weiß, okay, die sind alle bedient und jetzt kann ich mich genießen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ich habe mich aktiv rausgenommen an eine Ecke, wo ich auch nicht gut weg konnte. Und das hat mir am Ende mehr Genuss ermöglicht. Und die Dinge haben sich trotzdem von selber geregelt. Die Menschen finden ihre Gläser, irgendjemand anderes macht die Tür auf. Ne? Und das ist, finde ich, auch nochmal ein schönes Indiz, dass man eigentlich mehr spürt dadurch, voll, wenn man ja wirklich loslassen kann.
Und das zeigt ja auch, wie sich das so entfaltet. Also wenn deine Gäste merken, dass du als Gastgeberin irgendwie so eine Energie, eine Gelassenheit ausstrahlst, sind die ja auch gelassener, die fühlen sich wohler, die nehmen dich als kompetenter wahr und so weiter, als wenn du da die ganze Zeit völlig gestresst und aufgelöst durch die Gegend läufst und die Leute sich denken, irritiert, oh Gott, wie kann ich ihr jetzt helfen, die Arme. Also das sind häufig so Spiralen, Kaskaden, die sich ins Positive oder auch ins Negative entwickeln können.
Was gibt dir persönlich denn Halt, wenn du selber merkst, oh, mir entgleitet hier gerade alles? Was hilft dir?
Total so ein sozialer Rückhalt. Also an so Tagen, wo ich das Gefühl habe, hier läuft gerade alles aus dem Ruder. Wenn das irgendwie möglich ist, treffe ich mich total gerne mit einer Freundin zum Abendessen, weil mich das erdet und ich dann auch häufig in dieser Situation merke, Mensch, so dramatisch, wie sich das jetzt alles dargestellt und angefühlt hat, ist es gar nicht. Also dieses mit anderen zusammen sein und so wirklich herzhaft lachen zu können. Also es gibt ja so Situationen, wo man sich wirklich schlapp lacht und dieses Lachen, das ist so, so schön und ja, es fühlt sich einfach so an wie so eine Leichtigkeit, dass eben nicht alles immer nur schwer ist im Leben, sondern man die Dinge auch mit so einer Prise Humor und ja, Gelassenheit häufig auch mal sehen kann.
Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Eva. Es war ganz toll, dich hier zu Gast zu haben. Dankeschön.
Ich danke dir für das spannende und relevante Gespräch.
Danke dir.
Wundertüte. Ja, die Wundertüte gibt's heute zum letzten Mal. Und zwar, weil ich einfach gemerkt habe, zum einen hört ihr die nicht so viel und zum anderen, dass ich gerne mehr Zeit hätte für die eigentlichen Themen. Und deshalb wird's heute jetzt meine letzte Empfehlung geben an der Stelle. Und zwar habe ich euch mitgebracht einen Fragenfächer, der ist ungefähr so groß wie so ein Handy. Es sind wirklich so wie so ein Fächer, kann man so aufklappen mit so mehreren Seiten. Der heißt 333 Fragen für die lösungsorientierte Kommunikation bei Veränderungsprozessen. Bisschen sperriger Titel, aber ja, er ist von Lara de Bruin, kann ich auch gerne verlinken, aus dem Hochrefe Verlag erschienen. Und es ist ein Fächer mit ganz vielen Fragen, zum einen für Führungskräfte, aber auch für Coaches oder auch für TherapeutInnen oder PsychologInnen. Alle Leute, die mit Menschen in Veränderungsprozessen arbeiten im Grunde. Und ich weiß, ihr habt schon ganz viele Fragetools für mich bekommen, aber ich liebe sie auch alle einfach so sehr. Deswegen will ich auch dieses hier nochmal nennen. Ich schlage diesen Fächer manchmal auf, um einfach neue Frageideen zu bekommen. Früher hatte ich das gemacht, so mit Klientinnen und Klienten.
dann als ich Führungskraft war, tatsächlich auch für Situationen, die ich mit meinem Team hatte. Und zwar ist dieser Fächer ganz schön aufgeteilt. Da gibt es so verschiedene Kategorien und Unterteilungen, zum Beispiel etwas, um Problemdefinitionen zu machen. Ne? Zum Beispiel ist da so eine Frage, was ist das, wenn das Problem nicht vorhanden ist, was ist dann anders? Ne? Oder auch sehr schöne systemische Fragen, wie erklären sich denn andere Menschen, dass sie so lange das weiter so gemacht haben, dass sie so lange durchhalten können, dass sie ihre Situation so lange so beibehalten haben. Oder auch zum Beispiel, weiß ich, wenn eine Kategorie, wie kann man mit schwierigen Situationen umgehen? Dazu gibt es dann verschiedene Frageimpulse. Also ich finde das ganz schön, weil man dadurch Inspirationen bekommt, wo, in welche Richtung könnte ich mal noch fragen, um einen Veränderungsprozess weiter zu unterstützen oder anzustoßen. Hier ist zum Beispiel unter der Kategorie Motivation stärken sind zwei Fragen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie motiviert sind Sie denn, Ihre Ziele zu erreichen? Und dann, wann waren Sie denn zuletzt so motiviert, dass Sie eine Stufe höher auf der Skala standen? Also es gibt immer so einen leichten Twist in den Fragen, den ich ganz erfrischend finde. Und genau dafür habe ich es auch immer verwendet, ne? Wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt gerade mal einen anderen Input. Und da sind diese Fragen, ist dieser Fragefächer wirklich super easy, einfach anzuwenden. Ne? Passt einfach in jede Hand und Handtasche wahrscheinlich auch. Da muss man jetzt nicht lange in irgendeinem großen Buch rumblättern. Damit sage ich vielen Dank und ein noch größeres Danke, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt für diesen Podcast. Du kannst dich auch immer gerne mit mir vernetzen auf Social Media, auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und in das Loslassen investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.